Vielleicht wollen wir kurz, magst du dich kurz vorstellen, kurz sagen, wer du bist und was du studierst und was du machst. Danke dir.
Ja, mache ich sehr gerne. Ich bin Michael Seeger, ich bin 24 Jahre alt, studiere in Liebenzell Theologie im zweiten Jahr, die reine Theologie, wie manche gesagt haben. Und ich habe das Privileg, heute zu predigen über Römer 8, ein sehr spannender Text. Ganz viel steckt drin, ich möchte nur einen Aspekt erwähnen oder halt einfach auf gewisse Dinge eingehen und ich hoffe, dass ich einfach euch was mitgeben darf. Ich komme aus dem Studium, ich bin manchmal ein bisschen theoretisch und ich versuche heute das Theoretische in die Praxis anzuwenden, dass es auch praxisnah und lebensnah ist. Aber genau, es ist ein Versuch und ich würde dann einfach auch direkt einsteigen in diese Predigt und ich möchte über ein Thema reden, und das ist relativ gut bei Römer 8, Thema, das alle betrifft. Völlig egal, ob du jung bist oder ob du alt bist, ob du groß bist oder klein, ob du männlich bist oder weiblich, ob du Single bist oder in einer Beziehung, ob du Österreicher bist oder Deutscher, ob du zufrieden bist, ob du unzufrieden bist, ob du erfolgreich bist oder weniger erfolgreich, ob du normal bist oder besonders oder was auch immer, das Thema geht alle was an. Und das ist das Wunderschöne an diesem Thema und das Thema ist die Liebe. Und bevor ich auf den Bibeltext eingehen möchte, möchte ich einfach über verschiedene Formen der Liebe reden, was wir in dieser Welt so finden. Genau, und deshalb einfach mal verschiedene Beispiele, was es denn so gibt, wenn man über Liebe reden kann. Es gibt einerseits relativ bekannt Hollywood, man kennt Filme über Romantik, man kennt Komödien und all da steckt immer dieser Aspekt der Liebe drin. Man wird, glaube ich, keinen Film finden, wo es nicht um diese Liebe geht und warum ist das vielleicht auch bewusst eingebaut? Weil der Mensch diese Liebe sucht und diese Liebe auch möchte. Und das ist da alles sehr romantisiert und mehr oder weniger auch nicht lebensnah, aber es geht um diese Liebe, die da verkauft wird und deshalb ist sie vielleicht auch irgendwie attraktiv. Das ist die eine Möglichkeit, wie man Liebe vielleicht beschreiben könnte. Dann gibt es wiederum andere, die sehen das alles vielleicht mehr oder weniger biologisch, mathematisch und sagen, okay, Liebe ist einfach nur im Gehirn, ich habe Neuronen, elektrische Impulse, das und das passiert, völlig normal. Wenn ich über Liebe rede, dann habe ich Glückshormone, dann passiert irgendwas in meinem Kopf, rein biologisch, nichts Besonderes, weil ich kann es ja vielleicht messen, ich kann es ja vielleicht irgendwie einsehen, ein völlig natürlicher Prozess. Und dann wiederum gibt es manche, die das dann vielleicht auch sehr von gewissen Dingen abhängig machen. Wo ich jung war, gab es den, ich glaube, der hieß Liebestest. Man gibt zwei Namen ein, zum Beispiel jetzt Michael und dann irgendein anderer Name und dann kommt eine Prozentzahl raus. Und dann weiß man, okay, diese zwei Namen passen zu zum Beispiel 98% zusammen. Und dann weiß man, okay, diese Beziehung, die würde funktionieren, weil der Liebestest sagt, es funktioniert. Und so gibt es verschiedene Formen der Liebe und all das ist in dieser Welt. Und ich glaube, man unterschätzt manchmal auch, wie präsent all das ist und wie Menschen einfach genau dem nachjagen. Und völlig egal, ob es jetzt Hollywood ist, ob es dieses Neurobiologische ist oder ob es einfach was ganz Stupides ist, all das ist total vergänglich. Die Liebe, die wird verkauft, die Liebe hat aber keinen Bestand. Sie trägt nicht und sie hält nicht. Und dann ist immer die Frage für uns, wenn wir jetzt diesem allem nachjagen, was bleibt? Und was bleibt, ist immer noch die Liebe, aber nicht die Liebe, wie sie in der Welt zu finden ist, sondern die Liebe, wie wir sie vielleicht heute in Römer 8 entdecken dürfen. Und bevor wir jetzt den Bibeltext gemeinsam lesen, möchte ich einfach noch ein kurzes Gebet sprechen. Danke, Herr, dass du gegenwärtig bist. Danke für dein Wort. Danke, dass du dich darin offenbaren möchtest. Danke, dass wir darin lesen dürfen, dass wir davon hören dürfen. Und ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du zu sagen hast. Ich bete, dass du zu uns sprichst heute durch Römer 8 und dass du unsere Herzen veränderst und dass wir einfach die Liebe verstehen dürfen, die bleibt, die trägt und die auch verbindet. Amen. Genau, ich lese Römer 8, die Verse 31 bis 39. Ihr könnt vorne mitlesen, ihr könnt in der Bibel aufschlagen. Ich habe die Elberfelder Übersetzung gewählt. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn ist. Genau. Wir sind hier am Ende von Römer 8. Und das ganz Wichtige ist, wenn wir einen Bibeltext anschauen, müssen wir uns überlegen, okay, was gilt für uns heute? Können wir alles eins zu eins übertragen auf dieses Leben heute? Oder müssen wir überlegen, steckt da was dahinter? Steckt eine Gemeinde dahinter, ein Kontext? Steckt ein Adressat dahinter, den Paulus adressieren möchte? Und das Wunderschöne beim Römerbrief ist, dass es mehr oder weniger nicht wirklich gemeindespezifisch ist. Es ist ein Brief an die Gemeinde in Rom. Man kann überlegen, warum Paulus diesen Brief an diese Gemeinde schreibt, aber er ist sehr allgemein gehalten. Also ich kann relativ viel einfach aus diesem Text rausziehen und auf mein Leben übertragen, weil Paulus mehr oder weniger in diesem Brief das Evangelium nach seinem Verständnis wiedergibt. Und man sieht auch, das finde ich auch wunderschön, dass Paulus hier nicht über sich selber redet und sagt, okay, ich weiß das und das und das, das ist mein Verständnis und ich sage euch, wie ich lebe und was ich lebe und was ich weiß, sondern er spricht hier ganz bewusst in der Wir-Form. Was sollen wir nun hierzu sagen? Gott ist für uns. Für uns. Wie wird er uns? Auch für uns. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? In allem sind wir mehr als Überwinder. Uns wird scheiden können. Nichts von der Liebe Gottes. Und es ist so faszinierend, weil Paulus nicht über sich selber redet und vielleicht auch nicht nur über die Gemeinde in Rom, die er adressiert, sondern er nimmt alle mit rein. Die Gläubigen von damals, die Gläubigen von heute, dich und mich. Das heißt, in diesem Text können wir wissen, das, was Paulus da schreibt, das gilt auch uns heute. Und das ist eine Tatsache, die wir unbedingt mitnehmen dürfen. Es ist ein Text, der uns heute auch noch gilt. Eins zu eins mit allem, was da steht. Mit dieser wundervollen Sprache, die Paulus da verwendet, all das gilt uns. Und das ist so ein bisschen die Grundlage für diesen Text. Er spricht zu uns in diesen Worten, die da geschrieben stehen. Und das andere Interessante ist, dass wir am Ende von Kapitel 18 und Paulus, wenn man das analysiert, hat mehr oder weniger diesen Römerbrief untergliedert in verschiedene Kapitel, in verschiedene Richtungen. Und man hat ganz am Anfang eine Einleitung und man hat ein Ende. Und dann gibt es Kapitel 1 bis 4 und dann gibt es Kapitel 5 bis 8, 9 bis 11, 12 bis 16. Das heißt, wenn wir in Kapitel 8 sind, sind wir am Ende von diesem zweiten Abschnitt. Also wir sind am Ende von Kapitel 5 bis Kapitel 8, wo Paulus über das Evangelium redet und was es ist als Kraft Gottes. Und deshalb müssen wir all das im Kopf haben, weil Paulus fängt diesen Abschnitt an mit der Frage, was sollen wir nun hierzu sagen? Das macht Paulus in diesem Römerbrief ganz oft. Das finden wir in Römer 4, in Römer 5, in Römer 6 und später auch noch. Und all das ist immer mehr oder weniger eine Art und Weise, die Paulus verwendet, um zusammenzufassen, was davor erkannt wurde. Das heißt, wir dürfen nicht anfangen, bei Vers 31 zu überlegen, was heißt es für mein Leben. Wir müssen früher anfangen und wir könnten theoretisch ganz an Anfang gehen, aber wir können auch einfach bei Kapitel 5 anfangen und überlegen, von Kapitel 5 bis jetzt Kapitel 8, was sagt Paulus, was spricht er uns zu? Und ich habe jetzt einfach mal stichwortartig verschiedene Verse rausgesucht, wo Paulus einfach einen Zuspruch gibt an die Gläubigen, wo wir wissen dürfen, was heißt eigentlich dieses Evangelium, was heißt der Glaube überhaupt? Und ganz am Anfang haben wir Römer 5, Vers 1. Da steht, dass wir Frieden mit Gott haben. Also wir gucken diesen Text an und wissen und haben im Kopf, wir haben Frieden mit Gott. Was wissen wir noch? Wir wissen Römer 5, Vers 8. Gott liebte uns, Gott liebt uns, als wir noch Sünder waren. Ganz am Anfang, wo wir rebelliert haben, wo wir noch Sünder waren, da hat Gott uns schon geliebt. Diese Liebe, die war von Anfang an da. Auch das dürfen wir im Kopf behalten, wenn wir unseren Abschnitt anschauen. Gehen wir weiter, Römer 6, Vers 23. Gott schenkt uns das ewige Leben. Die Sünde ist überwunden. Der Lohn ist nicht der Tod, sondern das ewige Leben in Jesus Christus. Auch das dürfen wir wissen. Wir haben das ewige Leben, weil Paulus das irgendwie erkannt hat, dass Gott uns das schenken möchte. Dann haben wir Römer 8, Vers 1. Wir kommen immer näher Richtung unserem Text von heute. Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also wir müssen keine Angst haben vor dem Gericht. Wir werden nicht verdammt. Warum? Weil wir in Jesus Christus sind. Und dann noch einer, Römer 8, Vers 28, also ganz kurz davor, dass alles dem Besten dient, diejenigen, die Gott lieben. Und das sind alles Dinge, die Paulus davor geschrieben hat und erkannt hat. Und mit dem Wissen dürfen wir in diesen Text hineingehen. Und das ist wunderschön, weil dies das Ende von Kapitel 8 ist eine Zusammenfassung von dem, was er davor erkannt hat. Also wir dürfen im Hinterkopf behalten, wir haben diesen Frieden, wir haben diese Liebe, völlig egal, was wir tun. Wir haben ewiges Leben, wir haben keine Verdammnis und alles dient uns dem Besten. Und das ist genial. Und wir sehen das auch an diesem Wort nun. Das ist auch im Griechischen so eine Art und Weise, um etwas zusammenzufassen und deutlich zu machen. Jetzt kommt mehr oder weniger ein Fazit von dem, was ich davor geschrieben habe. Also wir behalten im Hinterkopf, wenn wir über Römer 8 reden, reden wir auch über das. Und wir dürfen all das in unserem Herzen wissen, dass wir Frieden haben, dass Gott uns liebt, dass wir das ewige Leben haben und dass wir keine Verdammnis fürchten müssen. Und was ist das Fazit von Paulus? Er schreibt überall diese Dinge und fragt jetzt, was sollen wir nun hierzu sagen? Und dann kommt diese eine Erkenntnis, die in dieser ganzen Perikope, in diesem ganzen Abschnitt von zentraler Bedeutung ist. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Und das Absolute kommt nicht ganz am Ende, das kommt direkt hier in Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Das ist eine rhetorische Frage, weil Paulus direkt weiß, niemand kann gegen uns sein, weil Gott für uns ist. Und was heißt es, dass Gott für uns ist? Genau das, was wir gerade angeguckt haben. Wir haben Frieden, ewiges Leben, keine Verdammnis. Wir haben einen Gott, der uns liebt und der uns trägt. Und das ist das, was Paulus hier zusammenfasst und sagt, hey, wenn Gott für uns ist, und das hat er bewiesen und das hat er davor erklärt, dann kann eigentlich nichts und niemand gegen uns sein. Und in diesem Vers wird es noch viel, viel deutlicher anhand von dem, was danach kommt. Das war Vers 31, direkt danach schreibt Paulus, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und jetzt gibt es mehr oder weniger so ein Wortspiel. Wir haben den ersten Block, also dieses Fazit von Paulus. Und wir haben im zweiten Block, Vers 32, wo es ganz zentral um das Kreuz geht. Dass Gott, der Vater, den Sohn nicht verschont hat, sondern ihn hingegeben hat für uns, für die Gläubigen, für dich und für mich. Und normalerweise ist das, also es heißt Apodosis und Protasis, also ich sage einfach mal ein paar Begriffe. Und normalerweise ist es immer umgedreht. Also wenn irgendetwas ist, dann folgt daraus. Paulus dreht das Ganze aber einmal um und sagt von Anfang an, das ist das Wichtige, das gilt endgültig final. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Und vor allem erkennen wir das nicht nur anhand von dem, was davor alles geschrieben wurde, sondern anhand von Vers 32, diese Bedingung. Und da wird ganz deutlich, Gott schenkt ganz viel, aber das Ultimative, das wirklich Wichtige ist, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Und da wird deutlich, diese Grundlage, warum Gott für uns ist und was es eigentlich heißt, ist ganz klar das Kreuz, der Ort am Kreuz, wo Gott, wo Jesus für uns stirbt und wieder auferstanden ist. Das ist das Zentrale und hier wird zwar nicht der Ausdruck der Liebe verwendet, aber das ist diese wahre Liebe, die der Mensch sucht, die der Mensch braucht, die der Mensch will. Diese Liebe, die finden wir nirgendwo anders, nicht in dieser Welt, sondern genau da. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Und das zeigt sich in ganz vielen Dingen, aber ganz zentral zeigt sich in Vers 32, weil Gott den eigenen Sohn hingibt. Ein historisches Ereignis, was die Grundlage ist für alles, was wir tun und alles, was wir denken können. Das ist das Zentrale, über das Paulus hier schreibt und das dürfen wir uns auch jetzt wieder merken, weil darum geht es eigentlich die ganze Zeit. Und alles, was jetzt kommt, Vers 33 bis zum Ende von diesem Kapitel, ist mehr oder weniger immer nur eine Erklärung von von diesem einen Fazit, von dieser einen Erkenntnis: Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Genau, ich würde einmal weiterklicken. Also diese zwei Verse sind die Zusammenfassung und dann kommen drei verschiedene Dinge. Und das erste ist Vers 33 bis Vers 34. Und das habe ich jetzt einfach mal genannt, die Gerechtigkeit vor dem Gericht. Um was geht es Paulus in diesen Abschnitten? Es geht Paulus darum, dass wenn das Gericht kommt, das Ende dieser Welt, dass wir mit Gewissheit sagen dürfen, hey, ich bin Christ und ich muss mich nicht fürchten, weil Römer 8, Vers 1, wir haben keine Verdammnis zu fürchten. Und Paulus macht es ganz raffiniert mit zwei Fragen und macht damit automatisch auch eine Verbindung zu einer Bibelstelle im Alten Testament in Jesaja 50, Vers 8. Und ich lese es einfach mal vor, damit ihr erkennt, wie diese Parallele aufgebaut ist. Ihr könnt es gerne aufschlagen, wenn ihr wollt, oder einfach nur zuhören. Jesaja 50, Vers 8, da steht nämlich geschrieben: Nahe ist, der mir Recht schafft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Eine Frage. Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr hilft mir. Also in Jesaja 50, Vers 8 habe ich zwei Fragen. Was macht Paulus? Er macht es hier genau gleich. Er stellt zwei Fragen. Die erste Frage ist, wer kann Anklage erheben und wer ist da, der uns verdammen kann bei diesem Gericht, wenn es tatsächlich darauf ankommt? Und Paulus ist da sehr, sehr gelassen, weil er antwortet auf wundervolle Weise. Er sagt, völlig egal, wer da ist, Gott ist meine Antwort in der ersten Frage. In der zweiten Frage ist Jesus Christus die Antwort. Also immer geht es um Gott. Wenn ich mich fragen kann, wer kann mich verdammen, ich blicke nicht auf mein eigenes Leben, ich schaue und ich sehe Gott und weiß, Gott ist da. Und Jesus ist da. Und er beschreibt, was Gott und Jesus da tun. Gott ist es, der rechtfertigt. Gott schenkt die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit kommt von Gott her. Und Jesus ist derjenige, und das ist wieder dieser Bezug zum Kreuz. Jesus ist derjenige, der gestorben ist. Ja, noch mehr, also eine Betonung auf der Auferweckung, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Also Jesus ist gestorben. Er ist aufgefahren. Betonung auf dieser Auferweckung. Und jetzt sitzt er zu Rechten Gottes, er sitzt beim Thron, wie wir vorhin gesungen haben, und er verwendet sich für uns, er setzt sich für uns ein, er bittet für uns. Also Jesus Christus ist da, Gott ist da und diese Rechtfertigung, diese Gerechtigkeit, die wir haben, die kommt von Gott. Deshalb, wenn es darum geht, wie sieht's aus? Ich muss nicht auf mein eigenes Leben schauen, ich weiß, die Gerechtigkeit, die kommt von Gott her. Deshalb kann ich entspannt sein, weil ich weiß, die Gerechtigkeit, die schenkt Gott. Nicht mein Tun, Gott gibt es. Deshalb ist die Antwort von Paulus immer bei diesen zwei Fragen Gott und Jesus. Gehen wir einen Schritt weiter. Dann kommt Paulus zu der nächsten Erkenntnis, Vers 35 bis Vers 37. Und da geht es jetzt nicht um das, was mal kommt, dieses zukünftige Gericht, was mal ansteht bei uns Menschen, sondern es geht ganz, ganz praktisch um das Leben im Hier und Jetzt. Ich habe es einfach mal genannt, Überwindung im Leid des Lebens. Und er fängt damit an und sagt, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Wieder eine Frage, die aber eigentlich keine Frage ist, weil ganz klar steht für Paulus, nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Und was macht er jetzt? Er zählt gewisse Dinge auf. Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnöte, Blöße, Gefahr oder halt das Schwert, also der Tod. Und all das sind Dinge, die wir uns nicht wünschen. Und das Wunder, also das Perfekte an diesem Beispiel ist, wenn ich das jetzt sagen würde, ich könnte es relativ einfach sagen, weil ich war nie wirklich in Angst. Ich wurde nie verfolgt. Ich musste nicht den Tod fürchten für meinen Glauben. Bei Paulus war das anders. Bei Paulus sind diese Dinge Realität gewesen. Das heißt, wenn Paulus darüber schreibt und sagt, kann uns das von der Liebe Christi trennen, ist nicht einfach nur ganz theoretisch, sondern er erfährt es tagtäglich, weil er weiß, das, was ich gerade mache, das zeugt genau davon. Ich werde verfolgt, ich habe Angst, ich werde bedrängt und ich muss den Tod fürchten. Aber ich kann mit der Gewissheit leben, dass die Liebe Christi mich trägt und sie sich nicht scheiden kann von mir. Also wenn Paulus das sagt, ist das sehr, sehr authentisch, weil er es mit seinem Leben widerspiegeln kann, weil er das im Leben selber auch erfährt. Also es ist schon eine Art Lebensbericht. Und dann macht er all das noch einem Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Psalm deutlich und sagt, wie es im Alten Testament prophezeit wurde, angedeutet wird, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Also Paulus argumentiert mit dem, was er im Leben erfährt, was er tagtäglich ertragen muss, und mit der Bibel kombiniert es und sagt, hey, wer kann uns scheiden von dieser Liebe Christi? Absolut gar nichts. Völlig egal, was du isst. Ich habe das erfahren und ich weiß es, dass die Liebe, die von Gott kommt, größer ist als das, was in dieser Welt jemals passieren kann. Und dann in Vers 37 auch nochmal ein wunderschönes Ende von diesem kleinen Abschnitt. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Also wir sind Überwinder. Was heißt es? Es ist sehr schwierig, weil dieses Wort gibt es tatsächlich im Neuen Testament nur einmal. Und es zeigt, es soll mehr oder weniger zum Ausdruck bringen, dass ich es, diese Bedrängnis, diese Verfolgung, diese Angst, ich pack's nicht gerade so und bin danach komplett am Ende. Ich überwinde es, mehr oder weniger siegreich, weil all das doch so viel kleiner ist, wie diese Liebe, die ich in Jesus Christus habe. Und wir überwinden das, und das ist diese starke Verbindung durch den, der uns geliebt hat. Auch da der Bezug zur Liebe, auch da der Bezug zu Gott, zum Kreuz. Und auch da der Bezug zu Johannes 15, wie du es mal auch vorgelesen hast. Wir bleiben in Jesus und wir überwinden durch den, der uns geliebt hat. Also wir überwinden nicht von uns selber heraus, wir überwinden, weil wir in Jesus bleiben, in Gott bleiben. Und das ist das Entscheidende, was Paulus da erkannt hat. Also völlig egal, wie dieses Gericht in Zukunft mal ausgeht, Gott ist da und hier. Völlig egal, was in meinem Leben passieren kann, nichts kann mich scheiden, nichts kann mich trennen von der Liebe Christi. Und Paulus, der hat es gelebt, der hat es erfahren und er weiß, all das ist Wahrheit. Und es ist nicht nur Gelaber, es ist tatsächlich die Wahrheit. Und dann ganz am Ende kommen wir zu Vers 38 und Vers 39. Und das ist ja das, mehr oder weniger der Höhepunkt, das, was auch viele kennen. Ich habe es genannt, die Gewissheit der Liebe Gottes, weil er da einfach nochmal ganz am Ende nochmal zusammenfasst und es nochmal bestätigt und bekräftigt. Und er sagt, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, also Tod auf der einen Seite als Extrem und Leben auf der anderen Seite, dass weder Engel oder Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Mächte, die es gibt, weder die Höhe noch die Tiefe oder irgendein anderes Geschöpf. Also mit diesen ganzen Begriffen wird klar gemacht, alles, 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 was in dieser Welt jemals war, jemals kommen wird, alles Sichtbare und alles Unsichtbare, völlig egal. Paulus fasst sie zusammen und sagt, alles in dieser Welt, alles, was passieren kann, alles, was wir jemals erlebt haben, alles, was wir erleben werden, alles, was wir momentan erleben, all das ist nichts, weil es uns nicht scheiden können wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Und Paulus schreibt, ich bin überzeugt. Er ist ganz klar dieser Meinung, er weiß es. Und er hat es mit seinem Leben erfahren, dass alles, was bei uns passieren kann, völlig egal, wie gut es uns geht, völlig egal, wie viel wir gerade leiden müssen, alles kann getragen werden. Und nichts kann uns scheiden von dieser Liebe Gottes, weil diese Liebe Gottes immer so viel größer ist, als alles, was in dieser Welt jemals passieren kann. Das ist die Liebe, über die Paulus hier schreibt. Und mit dieser Gewissheit dürfen wir diese Liebe erfahren, dürfen wir diese Liebe erkennen, dürfen wir diese Liebe leben. Und Paulus, wenn er diesen Text geschrieben hat, macht es nicht in einem theoretischen Prinzip, sondern er schreibt, und gerade am Ende diese 9 Verse, die sind richtig poetisch. Man könnte sagen, das ist so eine Art Hohelied des Römerbriefs, so wie man auch bei 1. Korinther 13 über die Liebe redet. So schreibt Paulus auch hier, er ist total überzeugt, er ist fasziniert von dieser Liebe. Warum? Weil er im Leben erkannt hat, diese Liebe, die trägt. Diese Liebe ist so groß, nichts kann uns scheiden von dieser Liebe. Völlig egal, was du in deinem Leben erlebt hast oder erleben wirst, die Liebe, sie trägt. Und sie trägt, weil sie immer größer ist als das, was in dieser Welt jemals sein kann. Und das alles wird sichtbar an diesem einen Ort. Und das ist das Kreuz, wo Jesus gestorben und auferstanden ist. 1. Johannes 4, Gott ist die Liebe. Und es zeigt sich darin, dass Gott, der Vater, den Sohn hingibt. Und dass der Sohn freiwillig am Kreuz stirbt. Das ist die Liebe, auf die wir bauen. Das ist die Grundlage für alles und das ist die Zusammenfassung. Also wenn wir das wirklich wissen, dann sagt Paulus ganz gelassen, ganz locker, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Weil die Liebe Gottes ihn trägt, ihn beflügelt und er so von dieser Liebe überzeugt ist. Und das ist einfach was wunderschönes. Ich habe mal noch ein Zitat mitgebracht von Dietrich Bonhoeffer, ein sehr, sehr berühmter und beeindruckender Theologe. Und er schreibt auch verschiedene Kommentare über Römer. Und er schreibt in Bezug auf den Römerbrief: Das Kreuz Jesu Christi ist für seine Gemeinde, also für dich und für mich, für uns hier heute, Grund, ewiger Grund zur Freude und Hoffnung der kommenden Herrlichkeit Gottes. Hier im Kreuz ist Gottes Recht und Sieg auf Erden. Also er spricht hier über Gottes Recht, über diesen Sieg, den wir erlangen können, über diese Überwindung im Leid dieser Welt und in der Überwindung vor dem Gericht. Und er hat diesen ganz, ganz starken Bezug auf das Kreuz von Jesus Christus. Und er sagt, dieses Kreuz, diese Liebe, die wir erfahren, die verändert. Und für die Bonhoeffer war dieses Kreuz, diese Liebe, ein ewiger Grund zur Freude und zur Hoffnung. Ein Grund, ein ewiger Grund. Also egal, an welchem Tag ich bin, dieses Kreuz ist immer Grund dafür, mich zu freuen. Völlig egal, was ich erlebe, wie es mir geht, das Kreuz ist Grund für mich, mich zu freuen. Wir hatten am Freitagabend diese Fragerunde, da ging es auch darum, wie kann ich diese Freude entwickeln. Und jetzt vom Römer 8 her würde ich sagen, diese Freude, die kommt durch das Verständnis dieser Liebe Gottes. Und dieses Verständnis der Liebe Gottes kommt durch das Kreuz. Und darin zeigt sich Gott, und das ist der Grund der Freude, und dieser Grund, der hört nicht auf. Es ist nicht, dass ich einmal motiviert werde und dann lebe ich halt mein Leben als Christ für die nächsten 20 Jahre, sondern ich werde immer und immer wieder motiviert und habe immer einen Grund zur Freude, weil diese Liebe mich immer wieder überwältigt, weil das Kreuz mich immer wieder überwältigt. Und ich finde, auch da kommt so eine gewisse Gelassenheit mit einher, weil völlig egal, was Bonhoeffer in seinem Leben erlebt hat, und er ist auch gestorben, er sagt, hey, in dem kann ich mich freuen. Ich freue mich des Kreuzes und diese Freude prägt mein Leben. Und dieser Mann hat das Christentum bezeugt durch seinen Tod. Und trotzdem hat er in all dem einen Frieden und eine Freude, das ist unvergleichlich und nicht von dieser Welt stammend, weil die Liebe Gottes da gewirkt hat. Und wenn ich mir eine Sache wünschen würde für uns alle, dann ist, dass wir diese Liebe Gottes verstehen und dass diese Liebe Gottes uns trägt. Und genau, jetzt war es theoretisch und jetzt wird es mit einem Beispiel ganz praktisch. Ich habe eine Patentante, die hat ein Haus gebaut, die hat zwei Kinder. Und diese zwei Kinder, die spielen immer in so einer Art Hängematte. Man sieht jetzt nur den oberen Teil von der Hängematte. Also darunter ist dann halt eben die Hängematte selber. Und diese Kinder, die spielen da immer in dieser Hängematte, alleine, zu zweit, mit irgendwelchen Freunden, völlig egal. Und die springen da rum, die schwingen, die machen alles. Und mein Bruder war da auch dabei und er fragt dann praktisch meine Patentante, ob das überhaupt stabil ist, ob das überhaupt hält, ob das trägt. Und dann kommt der Mann von meiner Patentante hört es, kommt her und sagt, ja, gar kein Problem, der Anker, also das da oben, der Anker hält 1,6 Tonnen. Und ich jetzt überlege, so ein Kind wiegt, keine Ahnung, 40 Kilo oder so, vielleicht auch weniger, ich weiß nicht, wahrscheinlich weniger. Wenn ich jetzt überlege, okay, 40 Kilo oder 30 Kilo im Vergleich zu 1,6 Tonnen, 1600 Kilogramm, weiß ich, okay, da kann ich ganz viele Kinder reinmachen, das passiert nichts, weil das Ding auf jeden Fall hält. Der Anker, der hält. 1,6 Tonnen schafft man niemals. Praktisch unmöglich. Und was verursacht es bei diesen Kindern, wenn sie in diese Wippe reingehen? Die müssen nicht überlegen, ob das jetzt tatsächlich hält und bin ich denn überhaupt sicher genug? Hält mich dieser Anker? Sondern die gehen einfach rein. Warum gehen sie rein? Weil sie diese Gewissheit haben. Diese Gewissheit, dass dieser Anker hält und dass dieser Anker auf jeden Fall stabil ist. Völlig egal, was ich mache, völlig egal, mit wie vielen Freunden ich da reingehe, mir ein Anker, der hält. Und so finde ich es eigentlich auch ein cooles Bild für uns als Christen. Ja, genau, ich habe nochmal ein Bild gemacht, ich habe jetzt kein Bild von den Kindern, einfach aus dem Internet. Genau, das ist das, was tatsächlich zählt. Wir als Christen, wir dürfen das mehr oder weniger anhand von diesem Beispiel wissen und erfahren und auch dran festhalten. Wir dürfen wie diese Kinder sein, wir gehen einfach da rein und wir machen einfach. Und warum machen wir einfach? Nicht, weil wir davor gerechnet haben und überlegt haben, ja, reicht's denn und wie viel Sicherheit habe ich, sondern weil die einfach wissen, dieser Anker, 1,6 Tonnen, der trägt mich und deshalb mache ich einfach. Und so finde ich, darf es bei uns im Christsein auch sein, dass ich einfach mache, weil ich weiß, diese Liebe, die trägt mich. Völlig egal, was in meinem Leben war, ist oder noch kommt. Die Liebe trägt mich, weil sie so viel größer ist als das, was in diesem Leben passieren kann. 1,6 Tonnen sind so viel mehr als 30 Kilogramm. Deshalb hält es auf jeden Fall. Und ich darf mit dieser Gewissheit mein Leben leben. Und diese Gewissheit, diese Überzeugung, diese Sicherheit, die kommt immer vom Kreuz her. Und deshalb haben wir dieses Kreuz hier hängen, weil das genau dieses symbolisch, dieses Zeichen für das, was tatsächlich trägt, tatsächlich wichtig ist. Es ist das Kreuz von Jesus, wo sich die Liebe Gottes offenbart. Die Liebe Gottes, die trägt, die tatsächlich auch Bestand hat und nicht in dieser Welt zu finden ist. Und wenn ich das weiß, und das ist das, was Paulus hier zusammenfassen möchte, in einer ganz wunderschönen, poetischen Art, die Liebe, die trägt mich und ich darf mit dieser Gewissheit mein Leben leben. Bonhoeffer sagt, es ist ein ewiger Grund der Freude, weil es mich einfach beflügelt. Und deshalb, wenn es darum geht, was mache ich, wie mache ich, es geht immer darum, dass ich das Evangelium, das Kreuz sehe, drüber nachdenke, reflektiere und dann erkenne, wow, ich bin überzeugt und ich weiß es, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, aber noch viel mehr, weil er auferweckt wurde. Und das ist einfach etwas Wunderschönes. Und ganz am Ende ist mir auch noch aufgefallen, schreibt Paulus hier, ganz, ganz klein, die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und es ist, das zeigt schon, wer dieser Jesus Christus für uns ist. Es ist nicht irgendjemand, der für irgendjemand stirbt, sondern Jesus Christus ist unser Herr. Herr und Erlöser. Kyrios heißt es im Griechischen. Und es ist ein Bekenntnis, wo Paulus ganz klar macht, dieser Jesus ist nicht irgendjemand für dich, für mich, für uns, sondern dieser Jesus ist der Herr. Unser Erlöser. Und auch das ist mehr oder weniger das Bekenntnis zum Kreuz, dass Jesus als unser Herr am Kreuz gestorben ist und auch verstanden ist, der Anker, das, was tatsächlich auch trägt und hält. Und so sehen wir zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 16, Vers 23, da spricht Paulus zum Gefängniswärter, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Paulus gibt da keine Anleitung mit, mach jetzt mal das und das und so, sondern er sagt, glaube an Jesus. In welcher Form? Glaube an Jesus als den Herrn und du wirst gerettet werden. Und alles wird gut, weil Jesus dein Herr ist. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, völlig egal, ob wir jetzt zum ersten Mal heute hier sind oder zum 30. Mal oder zum 1000. Mal, wir dürfen an dem festhalten, dass Jesus unser Herr ist und dass er uns trägt. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst werden, uns dieser Liebe Gottes bewusst werden, so wie es vielleicht auch bei Paulus war, dann werden wir verändert, weil wir getragen werden. Und dieses Getragenwerden ist begleitet von Freude, von Leichtigkeit und von ganz viel Schönem. Und das kann Paulus schreiben, weil er die Gewissheit hat, dass die Liebe Gottes, die am Kreuz ist, so viel größer ist als alles, was jemals in dieser Welt auch nur annähernd passieren kann. Welche zwei Dinge möchte ich euch heute mitgeben? Das Kreuz und die 1,6 Tonnen, die Gewissheit, dass die Liebe Gottes trägt und mein Leben verändern kann und ich mit dieser Gewissheit, mit dieser Freude in den Alltag gehen kann. Das ist das, worum es Paulus geht und es ist einfach was Wunderschönes. Und genau, ich möchte euch einfach ermutigen, daran festzuhalten, darüber nachzudenken und immer wieder zu diesem Punkt des Kreuzes zurückzukommen, weil das ist der ewige Grund zur Freude in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben. Ich bete noch. Danke, Herr, für diesen Text aus Römer 8. Danke, dass so viel Schönes drin steckt. Danke, dass du Paulus verwendet hast, um deine Liebe deutlich zu machen. Und ich bete, dass wir erkennen, dass wir drüber nachdenken, dass wir besinnen, meditieren und reflektieren, was das Kreuz tatsächlich für uns bedeutet. Ich bete, dass wir verändert werden, dass wir diese Freude entwickeln dürfen, weil wir die Liebe sehen, die deutlich wurde am Kreuz. Danke, Jesus, dass du gestorben bist und dass du noch viel mehr auferweckt wurdest. Und so danke ich dir und so loben wir dich und beten, dass du uns nahestehst und dass wir bei diesem Kreuz im Herzen verändert in unser Leben, in unser Alltag gehen und dir nachfolgen als Diener und du als unser Herr. Amen.